Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena.
Heute reden wir übers Plotten. Freust du dich?
Ja, ich freue mich eigentlich schon. Wollen wir verraten, dass wir schon mal übers Plotten gesprochen haben und dass ich die Aufnahme versaut habe?
ja, gut, wenn du das hier offenbaren möchtest, können wir das machen. Wir haben schon mal drüber gesprochen, aber wir haben alles schon wieder vergessen. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass wir nicht einer Meinung waren und dass es ein schönes Gespräch war. Deswegen freue ich mich jetzt so, weil wir uns jetzt wieder streiten und vertragen können. Wie schön ist das?
Es ist eigentlich schon wie in so einem klassischen Plot, oder?
Ja.
Wo man immer so denkt, naja gut, wenn es jetzt keinen Konflikt gibt, dann ist es irgendwie auch doof und die müssen sich ja irgendwann mal streiten oder so.
Ja, genau. Jetzt ist es soweit. Vielleicht müssen
ich hasse
wir
es.
Was streiten? Wir streiten ja auch nicht wirklich.
Nee, streiten meine ich nicht. Ich hasse so dieses klassische. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt über Plotten sprechen, ich bin ja neulich im Flugzeug geflogen und habe eine ganze Menge Filme geguckt und war auch relativ müde. Und ich glaube, dass so auf die, wir reden ja über Prosa und übers Schreiben und ich glaube, dass so in den letzten 20 Jahren oder so Filmmanie, alles so in Akte und Wendepunkte und Figuren, die alle was wollen müssen und die alle was brauchen und denen was fehlt und die miteinander in Konflikt geraten. Also dieses Schema, ich würde es mal als Schema F bezeichnen, nachdem das in Filmen abläuft, hat sich aus meiner Sicht so total auf Bücher übertragen und mir persönlich geht es total auf die Nerven und es hat mich auch bei diesen Filmen, die teilweise wirklich sehr gut waren, unglaublich genervt, dass ich immer dachte, ah, das ist echt total interessant, wie die das hier zeigen, wie diese Freundschaft gerade entstanden ist und es ist echt super, die beiden Figuren, die haben echt eine gute Chemie und es ist interessant, aber es ist ja ein Film, also kommt der jetzt sicherlich irgendwann, dass die sich dann verstreiten. Macht mich wahnsinnig.
Ja, aber war es nicht eher umgekehrt? Also ich meine, dieses Muster besteht, gibt es ja schon ein bisschen länger, als Filme existieren. Das ist ja was total Universelles. Also wir reden von so einer Drei-Akte-Struktur oder der klassischen Heldenreise und sowas. Sowas gab es ja schon lange, bevor Kino existiert hat.
Das stimmt, aber ich würde sagen, dass es im Film halt wirklich, du kannst ja auf die Uhr gucken. Also wenn du vorher geguckt hast, dass der Film 120 Minuten hat, dann läuft halt, ist halt der erste Akt nach 30 bis 40 Minuten vorbei. Und das ist so unglaublich schematisch. Und ich finde schon auch, dass es in Büchern, gerade wenn wir so über unterhaltende Literatur oder über niedrigschwellige Literatur oder über anspruchsvolle Unterhaltung sprechen, finde ich schon, dass es wahnsinnig, wahnsinnig schematisch immer wieder abläuft und dass es mich irgendwie, also das ist, ich kann nur persönlich sagen, es ist eigentlich das, was mich am allerwenigsten interessiert. Trotzdem unterrichte ich tatsächlich sogar mit großem Vergnügen Seminare zur Plotentwicklung. Und weil ich natürlich auch weiß, ohne das und ohne sich damit zu beschäftigen und ohne drüber nachzudenken, geht's irgendwie nicht. Wie machst du das denn? Wie plottest du zum Beispiel den Roman, an dem du gerade schreibst?
Den habe ich tatsächlich, bevor ich richtig angefangen habe zu schreiben, habe ich mich hingesetzt und habe mir 20 Kapitel überlegt und mir genau ausgemalt, was da passiert. Ich habe das jetzt nicht so nach Lehrbuch gemacht mit irgendwie, hier kommt mein erster Wendepunkt und hier kommt mein Midpoint und da muss jetzt sozusagen die große Katastrophe passieren, damit sich alles am Ende in Wohlgefallen auflöst. So habe ich das nicht gemacht. Insofern wäre ich wahrscheinlich in deinem Plot-Seminar hättest du mich wahrscheinlich streng und tadelnd ermahnt, mich ein bisschen mehr zusammenzureißen oder etwa nicht?
Ja, also
ich finde es total.
Also diese Seminare zeichnen sich dadurch aus, dass ich mit großer Strenge die Schwächen jeder einzelnen Teilnehmerin, jedes einzelnen Teilnehmers isoliere am ersten Tag. Naja, überhaupt nicht, weil ich natürlich finde, dass am Ende das Plotten und schon dieses Wort finde ich außerordentlich Also alleine von der Wortbildung als auch vom Geräusch, was entsteht, wenn man es sagt. Ich finde es außerordentlich unerfreulich. Wir haben extra einen Popschutz angeschafft für unsere Mikrofone, damit wir das Wort plotten, wobei man eigentlich eher so einen Schleimschutz, finde ich, für das Wort plotten braucht. Das ist wirklich, also ich finde dieses auswurfartige Wort und dieser Vorgang ist natürlich dafür da, um es einem möglichst einfach zu machen und um das zu erzählen, was man erzählen möchte. Ich finde es, insofern finde ich auch, dass es keinen richtigen und keinen falschen Weg gibt, aber es gibt natürlich so eine Möglichkeit, wenn man, der Fachbegriff ist ja so feststecken, also man nicht weiter weiß, dass man dann halt mal guckt, naja, wenn ich jetzt mir diese klassische Drei-Akt-Struktur oder so angucke, wenn ich die jetzt mal hier so rauflegen würde, was würde denn dann passieren? Und merkt man dann vielleicht, guck mal hier, an der und der Stelle müsste was passieren, da und da müsste was passieren. Oder wenn ich mir überlege, guck mal, es gibt diese tolle Heldenreise, wo immer irgendjemand, der gar nicht losgehen will, doch losgehen muss und in so ein Abenteuer und dann findet er da Widerstände und Helfer und kommt mit irgendwas wieder zurück. Wenn ich mir das mal angucke, ich finde es sinnvoll, sowas als Folie mal auf Sachen, die man sich überlegt, drüber zu legen, um zu gucken, wo vielleicht was fehlt und wo man es sich vielleicht unnötig schwer macht. Aber wenn es ohne geht, finde ich es natürlich auch besser, ja.
Ich bin total, auch beim zweiten Mal wieder total erstaunt, mit was für einer negativen, schönen Gruß an Stefan an dieser Stelle, Emotionalität du an dieses Thema rangehst, warum dich das so triggert, plotten. Das ist doch total, ich persönlich für meinen Teil, ich weiß, du siehst es anders, kann mich ganz gut mit einem Buch amüsieren oder fühle mich gut unterhalten, wenn der Plot gut ist. Aber wenn, und dafür vielleicht die Atmosphäre jetzt nicht so mega krass durchgearbeitet ist und die Figuren vielleicht so ein bisschen flach und so, bleibt mir jetzt nicht groß hängen, aber fühle ich mich gut unterhalten von im Zweifel. Wohingegen Bücher, die sich nur in so einer, in ihrer Atmosphäre suhlen, die machen mich richtig sauer, wäre ich richtig wütend. Und es ist ein bisschen so wie bei Jim Jarmusch-Filmen, wo wir vorhin schon bei Filmen waren. Bist du Jim Jarmusch-Fan?
Also ich finde die Atmosphäre in seinen Filmen ganz toll.
Nein, das ist schrecklich, weil das ist alles, was es da gibt. Und es ist so behauptete Kunst. Ich finde das schrecklich. Hast du diesen letzten Film gesehen von ihm, Pattinson oder wie der hieß, über diesen dichtenden Busfahrer? Da ist alles, nee, ist
irgendwie.
Ich habe
mir den aufgehoben, weil ich Angst hatte, dass ich ihn so gut finde, dass ich vielleicht sterbe.
Also ja, genau.
Ich bin kein Jim Jarmusch-Fan, aber aus völlig anderen Gründen. Und ich mochte aber tatsächlich, also ich mag ein paar von seinen alten Filmen. Also das war aber auch die Zeit damals und bla bla bla. Aber bei mir ist es völlig anders. Also das kann ich wirklich ganz klar sagen. Ich habe wirklich überhaupt kein Interesse an. Also wirklich ganz wenig Interesse an Plot und von eigentlich fast keinem Buch, das ich gelesen habe, interessiert mich der Plot so richtig. Also ich weiß auch nicht. Selbst bei meinen Lieblingsbüchern, also ich habe der talentierte Mr. Ripley habe ich wahrscheinlich 3 oder 4 Mal gelesen und ich könnte dir, obwohl die Handlung wirklich nicht einfach, nicht schwierig ist und obwohl ich einsehe, dass die Handlung wichtig ist, ich könnte sie dir nicht erzählen. Und ich finde es auch, also ich finde immer so Stimmung und wenn Leute so an Orten sind und wie Leute miteinander interagieren und so, das ist das, was mich total fasziniert. Aber für mich ist der Plot wirklich nur so ein, ja, es ist so wie die Karosserie, okay, das Bild ist nicht mehr zu retten.
Schade, weil das hätte ich dir natürlich jetzt so um die Ohren gehauen, wenn du weitererzählt hättest, aber gut, schade.
Also der Plot ist für mich wie die Karosserie, in der ich als Leser sitze und mich an den Ort bringen lasse, wo die interessanten Gedanken oder die interessante Atmosphäre, die die Autorin für mich erschaffen hat, sich befindet.
Ja. Aha. Ja, sehr schön. Aber aber ohne geht's ja nun nicht. Und ich finde, mich macht das immer so wütend, wenn was quasi. Wieso musst du?
Was heißt denn so, ohne geht's ja nun nicht?
Also ja, ohne diese Karosserie kommst du aber halt nicht an den Ort, wenn du schon dein beknacktes Bild hier weiter. Wenn du daran festhalten möchtest. Ich finde, wenn in Büchern und auch in Filmen, wenn sozusagen etwas, es ist ja auch immer ein Versprechen, und wenn die Atmosphäre und die Figuren, wenn die interessant sind, dann ist es auch das Versprechen an den Zuschauer oder an den Leser, dass jetzt auch irgendwas passiert mit dieser Stimmung und diesem Konflikt und diesen Figuren. Und wenn das dann aber nicht eingelöst wird, dann fühle ich mich verarscht. Also weil dann denke ich die ganze Zeit so, wann geht's denn jetzt los? Und wenn es dann nicht losgeht, dann bleibt bei mir so ein schales Gefühl zurück. Im besten Fall passiert natürlich beides. Im besten Fall gibt es super interessante Figuren und eine super tolle, dichte Atmosphäre. Und dann ergibt sich ja der Plot im besten Fall von ganz alleine. So wird es sein in dem Buch, und das du gerade schreibst, oder Till?
Und dass der Plot auf immer die gleiche Art und Weise, auch wirklich die exakt gleiche Art und Weise, dass dieses Versprechen auf immer die gleiche Art und Weise eingelöst wird, das stört dich nicht ein bisschen?
Nee, überhaupt nicht. Das finde ich total spannend. Das ist doch toll. Das ist doch so, als hätte man die Weltformel gefunden oder so. Ja, aber das ist doch geil. Das ist sowas wie Urkonflikte oder Urpunkte gibt, die seit Tausenden von Jahren in jeder Geschichte gleich funktionieren und einen immer noch irgendwie bewegen oder packen. Du bist vielleicht einfach schon drüber, dich bewegt und packt einfach nichts mehr. Ist es das, Till?
Ich bin ja hier fürs Name-Dropping zuständig und ich mache das auch gerne weiter.
Ja, bitte.
Ich habe es auch letztes Mal gemacht. Mir fällt eine Sache ein, wirklich ganz ehrlich, verdammt nochmal. Ich bin wahrscheinlich der letzte Mensch in Deutschland und in ganz Europa, der noch Elena Ferrante irgendwie zitiert und der diesen Namen noch im Mund führt. Aber ich möchte an diese eine Stelle, ich muss wirklich sagen, also wo ich echt gemerkt habe, dass diese Bücher mir teilweise wirklich aus der Seele sprechen. Es gibt diese eine Heldin in diesem neapolitanischen Quartett, Lila, die sich durch den Willen ihrer Eltern und so weiter nicht bilden darf, darf die Schule nicht mehr weiter besuchen und so weiter und so fort und fängt dann später als erwachsene Frau Mitte 20 oder so an, wahnsinnig viele Bücher zu lesen und hört aber irgendwann damit auf und schmeißt diese Bücher, Romane alle in die Ecke und sagt, es reicht jetzt damit, fängt dann an, was zu kochen. Und sagt dann zu ihrer Freundin Lenou, gefragt, warum sie denn jetzt irgendwie keine Lust mehr auf die Bücher hat, sagt sie, dass das immer das Gleiche ist in den Büchern. Es ist, ich zitiere aus dem Gedächtnis, es geht immer um etwas Kleines, das irgendwo raus will, und um irgendetwas Großes, das Kleine erdrücken will. Ja, und ich muss schon sagen, das ist natürlich irgendwie, das ist universell und natürlich packt einen das immer wieder. Und ich gebe dir auch recht, also die handwerkliche Herausforderung, daraus immer wieder was Interessantes zu machen, das macht auch bei diesen Plot-Seminaren wahnsinnig viel Freude. Es macht einfach Freude, was zu bauen. Und auch wenn es am Ende alles relativ ähnlich aussieht von der Struktur her, ist es natürlich toll. Aber ich muss schon sagen, also ich muss echt bei mir gegen so einen gewissen Überdruss an diesem klassischen, oh, diese Figur möchte etwas, die anderen wollen es ihr nicht geben, sie bemüht sich, sie anderen wollen sie niedrig halten, wollen, dass sie größer ist, als sie ist. Boah, ich muss schon echt das irgendwo aus mir rausholen, ich muss es echt produzieren. Tatsächlich, von vornherein interessiert es mich nicht und es war auch bei dem Buch, was ich jetzt schreibe, echt ein Problem, das muss ich schon zugeben. Also das, mein erstes Exposé hatte sehr wenig Plot. Das zweite hatte schon mehr und ich hatte schon von Anfang an so im Gespräch ausgeschlossen, dass ich bestimmte Sachen nicht machen will, dass es halt, wenn es eine Liebesgeschichte ist, dass sie dann aber nicht irgendwie durchdekliniert werden soll als Affäre vor den Augen der anderen Partner mit Hintergehen und Geheimnistuerei. Das wollte ich eigentlich nicht und dann spielt die Geschichte in Berlin und ich wollte aber keine Ost-West-Geschichte. Und am Ende ist es natürlich, ist all das da drin. Es ist eine Affäre drin, es ist eine Ost-West-Geschichte drin, weil das natürlich alles besonders gute Settings für Plot-Generation. Ja, genau. Der Plot entsteht natürlich nur, wenn du so ganz bestimmte Ausgangssituationen hast. Und ich hätte einfach gerne nur Weiß ich auch nicht. Vielleicht bin ich in der falschen Zeitalter geboren, hätte irgendwie so zur Zeit des Nouveau-Roman oder so irgendwelche Bücher, die nur aus bestimmten Konsonanten bestehen oder die nur davon handeln, wer alles in einem Haus lebt und an einem Vormittag irgendwas Bestimmtes tut und das ist alles. Vielleicht interessiert mich sowas in Wahrheit mehr.
Tja.
Aber es stimmt natürlich auch irgendwie nicht. Weil, ja, ich weiß auch nicht, aber das ist interessant, gerade das, was du sagst, dass ein Buch mit einem guten Plot dich immer irgendwie bei der Stange hält oder reinzieht oder so. Boah, ich weiß nicht, wann das letzte Mal so war, dass mir das so gegangen ist.
Doch, du wirst lachen, weil ich weiß, dass du es richtig, richtig, dass du es quasi unerträglich findest. Aber zum Beispiel The Circle von Dave Eggers, was ein richtig mies geschriebenes Buch ist, wirklich extrem schlecht geschrieben, mit ganz, ganz, ganz flachen Figuren und irgendwie auch nicht besonders doller Atmosphäre, hatte aber dann doch einen Plot, der dazu geführt hat, dass ich es halt zu Ende gelesen habe und mich davon irgendwie unterhalten gefühlt habe. Wohingegen zum Beispiel, das wäre jetzt mal ein gutes Beispiel für das Gegenteil, Peter Stamm. Peter Stamm schreibt immer so Bücher, die wirklich eigentlich nur aus Atmosphäre bestehen und das macht mich richtig aggressiv, weil ich immer denke, Mann, jetzt muss doch aber mal irgendwie losgehen, jetzt muss doch mal was passieren und dann passiert nichts. Und dann liege ich im Bett und muss meinen Mann schlagen. Nein. Krieg richtig schlechte Laune. Es macht mir wirklich schlechte Laune. Und Dave Eggers macht mir keine schlechte Laune. Das trinke ich so und fühle mich ein bisschen schuldig, dass ich mir so einen Schrott reinziehe, so wie man halt ab und zu eine Cola trinkt und es ist irgendwie geil und klebrig, aber auch halt schlecht für einen. Weißt du? Mhm. So in etwa.
Faszinierend. Okay, also ich muss offenbar, das habe ich schon lange vor, das ist eins meiner Takeaways jetzt hier, darum habe ich auch so ostentativ geil gesagt gerade, ich muss offenbar Peter Stamm lesen und mich würde jetzt beim Beispiel Dave Eggers interessieren, was, okay.
Was genau mich da, aber das, guck mal, das ist doch wie im Kino auch, ich zumindest kann mir echt total gut ab und zu so einen echt beknackten Hollywood-Actionfilm reinziehen, wo alles bescheuert ist, aber es gibt halt irgendwie einen vorhersehbaren Plot und es gibt Explosionen und es gibt irgendwie eine Verfolgungsszene und es gibt irgendwie noch eine beknackte Liebesgeschichte und so und das weiß man alles vorher, das ist natürlich alles nicht sehr kunstvoll gemacht, aber irgendwie unterhält es einen auf eine Art. Aber so ein Jim Jarmusch-Film, also und ich habe überhaupt nichts gegen Arthouse-Kino oder sowas. Im Gegenteil, ich liebe das. Aber wenn der ganze Film wirklich nur daraus besteht, dass irgendwie zwei Menschen irgendwie so sehr atmosphärisch miteinander irgendwie unterwegs sind und irgendwie und er schreibt Gedichte und du denkst die ganze Zeit, ja, aber jetzt gleich muss doch hier mal was explodieren und das ist das Einzige, was tatsächlich passiert, dass am Ende irgendein Hund sein Notizbuch frisst, in dem seine Gedichte drin waren, dann lässt mich das wirklich dann schmeiß ich mit Popcorn-Tüten. Kann ich nicht ab, sowas. Gib mir auf den Zeiger. Tut mir leid.
Okay, ich habe jetzt nur das absolute Lappen-Totschlag-Argument, in dem ich sage, naja, es muss natürlich gut gemacht sein.
Und, ja, natürlich. Ja, die Kunst
ich bin mit unserer gemeinsamen Freundin Julia Karnik aus einem Jim Jarmusch-Film herausgegangen. Und zwar dem, wo Bill Murray einfach immer mit so einem zerdrückten Blumenstrauß zu irgendwelchen Ex-Freundinnen geht und bei ihnen vor der Tür steht, aus irgendeinem total uninteressanten Grund. Und ich möchte es jetzt nicht verteidigen, aber was ich halt wirklich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, warum du dich überhaupt dafür interessierst, was mit den Figuren passiert und nichts anderes ist ja Plot. Also ich habe überhaupt nichts gegen eine schöne Explosion oder gegen eine sehr gute Schießerei oder so. Aber was ich halt nicht verstehe, ist, wieso du dich bei Dave Eggers zum Beispiel für den Plot, nämlich für das, was mit den Personen passiert, interessierst, wenn du dich eigentlich gar nicht für die Figuren interessierst. Das ist für mich irgendwie so, dass ich so denke, ach Gott, ey.
Gute Frage.
Nein, sag mal, ich wollte jetzt damit überhaupt nicht beweisen, dass ich irgendwie recht habe.
Gute Frage. Müsste ich drüber nachdenken.
klar.
Dass du recht hast, ja, natürlich. Merkst du, wie ich versuche einfach dagegen anzukämpfen und zu strampeln und versuchen ja auch mal
einen Punkt zu landen. Darf ich was Sachliches sagen, während du überlegst?
Ja.
Weil ich das total interessant fand bei diesem, also das zeigt sich bei diesen Plot-Seminaren und das zeigt sich tatsächlich auch daran, an so bestimmten Schreibschulen oder Empfehlungen. Also es gibt wirklich Leute, die sich erst die Geschichte ausdenken, den Plot.
Ja.
Und die sich dann die Figuren ausdenken, die denen das sozusagen passiert oder die das tun. Also die haben erst die Idee für irgendwas, was passiert. Es ist dann so, keine Ahnung, jetzt absolut fiktives Beispiel, jemand möchte ein auf besonders spektakuläre Weise ein Kunstwerk stehlen, was aber in Wahrheit gefälscht ist. Und dadurch gerät jetzt auch der Fälscher in große Schwierigkeiten, weil dadurch erst überhaupt diese Fälschung auffliegt und es ist sowas völlig bescheuert. Und die überlegen sich dann erst, naja, wie müsste das denn dann sein? Also wie müsste dann jemand sein, um irgendwie so ein überzeugter Kunsträuberin oder Räuber zu sein? Wie müsste jemand als Fälscher drauf sein, um irgendwie so lange unentdeckt zu bleiben? Wer hat sich das andrehen lassen? Und es hat mich total fasziniert, weil ich dann immer so das Gefühl habe, ich käme vielleicht auf so eine Idee, aber ich würde dann irgendwie daran scheitern.
Was steht denn bei dir zuerst? Was hast du denn zuerst? Ein Gefühl oder eine Atmosphäre oder eine Figur oder was ist denn bei dir zuerst da?
Also man traut sich ja hier überhaupt nicht mehr offen zu sprechen, aber ich sage eine Atmosphäre, ja,
ja
tatsächlich eine Atmosphäre. Alina, ich sage es dir wirklich ganz ehrlich, eine Atmosphäre. Farben, Gerüche, eine Tageszeit, das Licht, wie es in einen Raum fällt.
So ein bisschen, du versuchst jetzt so ein bisschen ASMR hier mit mir zu machen, oder? Schriftsteller ASMR.
Ich sag's nicht, als wäre ich stolz drauf. Mir ist es auch ein bisschen unangenehm, aber es ist so. Und ich jage wirklich so einer gewissen Atmosphäre her, weshalb ich, glaube ich, auch in dieses. Auf der einen, das ist einerseits ein Grund, warum ich im Krimi-Genre gelandet bin, weil es natürlich sehr atmosphärisch ist. Andererseits bin ich da aber auch auf eine Art vielleicht gar nicht so richtig aufgehoben, weil es unter Umständen gar nicht so die Atmosphären sind, hinter denen ich her bin. Ich kann das auch schwer beschreiben, aber es ist für mich wirklich, ich mag mir gerade selber auch nicht zuhören, aber ich fange echt an mit einer Atmosphäre und einem Ort und einem, ich sage jetzt nochmal zum letzten Mal das Wort Licht. Und dann frage ich mich, wer ist an diesem Ort und wer empfindet es so oder empfindet es eben gerade nicht so, sondern ganz anders. Und dann irgendwann klingelt das Telefon und jemand ist dran und sagt zu mir, ja, das ist alles ganz nett, aber was passiert denn dann da?
Mhm.
Und ich dann
ich
so,
zum
ja,
Beispiel.
Ich what? Zum, ja, genau du, ich zum genau Beispiel. Du. Ja.
Tut mir leid.
Nein, aber es ist ja total faszinierend, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich lese auch Bücher oft nicht aus, zum Teil, weil sie, wie soll ich sagen, also natürlich auch, weil ich sie nicht gut finde, aber selbst Bücher, die ich gut finde, lese ich teilweise nicht aus, weil ich dann so nach einem Buch, was beim Buch 400 Seiten hat, dass ich dann so nach 200 Seiten denke, oh, es ist toll, ich habe aber alles, was ich von diesem Buch wollte, war an einem tollen Ort, ich habe irgendwie eine interessante Stimmung, interessante Beobachtung.
Du möchtest keine Geschichte erzählt bekommen.
Na doch schon, aber es interessiert mich nicht unbedingt, wie das dann ausgeht. Ich muss es teilweise gar nicht wissen, so richtig.
Okay, ich glaube, wir haben unsere unterschiedlichen Sichtweisen jetzt ausgiebig dargelegt, aber jetzt möchte ich doch noch mal. Soll ja ein Entlastungspodcast sein für Autorinnen und Autoren. Jetzt müssen wir ja noch mal so ein bisschen quasi ins Handwerkliche einsteigen. Wie genau, also du musstest dich aus diversen Gründen jetzt dann doch dazu entschließen, dem Romanprojekt, an dem du gerade sitzt, einen wie auch immer gearteten Plot hinzuzufügen, ja, zu den Stimmungen und dem Licht und den Figuren und so weiter.
Ja.
Wie gehst du das an? Schreibst du das auf? Machst du Karteikarten? Malst du ein großes Plakat? Machst du dir Moodboards? Wie funktioniert das? Ich weiß ja, dass du Schreibwarenfetischist bist und ich bin sicher, du hast da diverse Gimmicks, mit denen du das machst.
Also in diesem Fall habe ich es tatsächlich noch nicht gemacht oder ich mache es, glaube ich, auch nicht, weil es tatsächlich für mich relativ übersichtlich und klar ist, glaube ich. Ich werde es aber jetzt demnächst mal machen. Bei den Kriminalromanen ist es halt zum Teil wirklich sehr, sehr genrebedingt, da es so sogenannte Whodunits sind, also man als Leser auch so ein bisschen vielleicht nicht wissen soll, was unbedingt schon alles passiert ist oder noch passiert. Das ist dann zum Teil sehr komplex und da ich auch immer so bisher zwischen 40 und 60 Kapiteln oder so gehabt habe, arbeite ich mit großen Pappen, auf die ich für jedes Kapitel eine Karteikarte klebe und tatsächlich haben diese Karteikarten unterschiedliche Farben. Das ändert sich immer so ein bisschen, aber sagen wir mal jetzt so, beim letzten war es so, dass diejenigen rot oder rosa Farben waren, die Handlung so richtig vorantreiben und wo also auch wirklich handlungsmäßig so richtig was passiert und wo also es auch so, ja, so klassische Genres, Headpieces irgendwie gibt, eine Auseinandersetzung, jemand versteckt sich, jemand wird verfolgt, jemand wird ermordet, also richtig Handlung. Und die anderen Karteikarten, also Post-it-Karteikarten, sind blau und das sind diejenigen, wo es eher so beschreibend oder atmosphärisch oder einfach nur so Charakter um des Charakters Willens. Jemand macht einen Test, ob er depressiv ist. Zwei Leute, die eigentlich Freunde sind, unterhalten sich und verstehen sich nicht und so weiter. Und ich achte dann darauf, dass die blauen Karteikarten die rosafarbenen, also die Handlungskarteikarten, nicht völlig an den Rand drücken, weil ich ja weiß, dass also ich versuche, meine Schwäche zu visualisieren sozusagen. Bei mir läuft das alles extrem über so Visualisierung. Mhm. Du hast ein Textdokument, oder?
Ich habe ein Textdokument, ich habe aber auch so Karteikarten und die lege ich dann ab und zu
auf den
Boden und schiebe diese hin und her. Aber ich habe nicht so viel Platz wie du, leider. Ich habe nicht so ein großes Büro, ich habe quasi nur so eine Wand. Aber in die habe ich mir zum Beispiel auch so ein paar Fotos gepinnt und und so, um so ein bisschen so tatsächlich in die Atmosphäre einzutauchen. Das klingt so ein bisschen albern, aber es hilft tatsächlich, finde ich, wenn man.
Ja, es fällt dir nicht leicht, das Wort Atmosphäre über die Lippen zu bringen, oder? Also
es geht. Besser als Authentizität. Atmosphäre geht.
Ja, aber Authentizität ist ja auch scheiße und Atmosphäre ist gut.
Ja, nee, ich habe überhaupt nichts gegen Atmosphäre.
Ich kann das Wort auch nicht mehr hören.
Welches Authentizität? Du willst mich nur dazu bringen, es wieder zu sagen. Authentizität oder Atmosphäre? Atmosphäre, ne?
Nein, ich dachte, dass du Atmosphäre so abstoßend findest, aber das tust du ja auch gar nicht.
Überhaupt gar nicht, das stimmt überhaupt nicht. Ich finde sie nur nicht alleine tragend für einen Roman, der mir gefallen müsste. Aber ich finde Atmosphäre total wichtig, natürlich.
Darf ich nochmal kurz darauf zurückkommen? Bitte. Das Wichtige ist, glaube ich, wirklich, wo wir uns, ja, dieses Handwerkliche, ganz Primitive, was das Arbeitsmaterial angeht, ich glaube, dass wirklich beim Plotten, dass dieses Mittel der Visualisierung und eben auch, dass man das auslagert, wirklich aus seinem eigenen Gehirn und dass man, wenn man sich dafür entschieden hat, eine Handlung zu haben, die einigermaßen komplex ist, und das wird sie ja ganz, ganz schnell. Also so Karteikarten, die man ausbreiten kann, sind absolut sinnvoll, weil man dadurch, finde ich, so eine, also sicherlich auch jeder verschieden, aber ich weiß nicht, geht's dir auch so, ich sehe dann sozusagen so diese Flucht, wie so eine Zimmerflucht, wie die Handlung, wie das Buch sich weiterentwickeln wird, die sehe ich, versuche ich sozusagen so räumlich vor mir zu sehen und es hilft mir wirklich, das alles nicht im Gehirn rumtragen zu müssen oder auf einer Textdatei, durch die man dann scrollen oder blättern muss, sondern das Ganze wirklich auch so räumlich dann entweder auf dem Fußboden oder an der Wand oder auf einer Pappe auszubreiten.
Es erleichtert auch, weil es ja ein Grundgerippe ist, auf das man immer irgendwie zurückfallen kann, wenn es an einer anderen Stelle irgendwie gerade hakt. Deswegen, als ich das gemacht hatte, habe ich zum ersten Mal tatsächlich das Gefühl gehabt, ich kann das aufschreiben. Auch wenn ich jetzt in bestimmten bestimmten Handlungssträngen schon gar nicht mehr so eng an dem bin, was ich mir da ursprünglich mal gedacht habe. Aber ich finde es einmal so tatsächlich, wie du schon sagst, sich auf einen Teppich zu legen oder an die Wand zu pinnen und eben so in Gänze vor sich zu haben, hilft total. Auch um zu sehen, wo vielleicht noch irgendwie, wo es noch ein bisschen dünn ist oder so.
Also das ist genau das, ja, es wird dadurch so handhabbar irgendwie. Ja. Also man hat plötzlich das Gefühl, jetzt kann man es in den Griff kriegen. Wenn man das alles nur so mit sich rumträgt im Kopf, dann wächst es einem natürlich auch sehr schnell über den selbigen Kopf.
Und sag mal, aber um noch mal zurück zur Atmosphäre zu kommen. Hast du die Atmosphäre, die du entstehen lassen möchtest in deiner Geschichte, hast du die auch die ganze Zeit im Kopf und im Herzen? Oder hast du dafür auch Hilfsmittel? Das spielt ja in Berlin in den 80ern. Hängst du dir dann irgendwie Fotos aus deiner Kindheit neben den Schreibtisch oder sowas? Machst du sowas oder brauchst du das alles nicht?
Also in dem Fall brauche ich es nicht und in dem Fall möchte ich es auch nicht, weil glaube ich dann fürchte ich, dass die Gefahr relativ groß ist, dass man so klassische Generation Golf-Klischees, die sich einfach auch auf meinen Familienfotos natürlich irgendwie abbilden, dass man an denen so ein bisschen kleben bleibt oder so. Ich glaube, dass es in dem Fall interessanter ist, weil es ja jetzt auch nicht darum geht, dass das alles möglichst authentisch ist, sondern es geht ja eher darum, dass es irgendwie so eine Atmosphäre ist, die kann gerne fiktiv sein. Und im Moment bin ich dabei, möglichst viel so 80er Jahre Serien zu gucken, Liebling Kreuzberg. Und ich lese so rund um mein Hauptthema so ein bisschen herum, ich versuche, am Anfang habe ich mir wahnsinnig viel Notizen gemacht, aber es wird dann alles so statisch irgendwie. Also ich versuche eigentlich so möglichst viel Dingen Gelegenheit zu geben, so in mir irgendwie hängen zu bleiben. Aber bei den Kriminalromanen mache ich das auch so ähnlich wie du. Also da habe ich wirklich auch so, hängen mir oft so Bilder, ich mache Screenshots von irgendwelchen Sachen, von Fernsehserien, bestimmten Situationen oder so. Und versuche dadurch irgendwie so eine Atmosphäre für mich zu definieren, die, wenn man sie sich komplett neu ausdenkt, weil ich weiß halt nicht, wie das sich anfühlt, wenn man in einem engen Raum irgendwie gefangen ist. Ich weiß halt nicht genau, wie das ist und so. Und ich weiß nicht, wie es ist, wenn man das Gefühl, wenn man vor den Trümmern des eigenen Lebens steht, weil man kurz davor ist, eines Verbrechens überführt zu werden. und da hilft es mir dann, ja. Ich bin nie überführt worden. Da hilft es mir dann sehr, das alles mit Platzhaltern zu visualisieren und diese Atmosphäre sozusagen zu symbolisieren erstmal für mich.
Aber ist super. Ich weiß, beim letzten Mal hatten wir über so Autorenhöhlen gesprochen und das möchte ich jetzt auch ein zweites Mal nochmal erzählen, weil das im Grunde mein Traum ist. Wie gesagt, ich teile mir ein Büro mit drei anderen, deswegen kann ich mich da nicht so ausbreiten, aber mein Traum von einem erfüllten Schriftstellerinnenleben wäre eigentlich, dass ich für jedes meiner Projekte so eine eigene Höhle mir kreieren kann und dann wie so ein psychopathischer Serienkiller im Krimi, weißt du, so mir das die ganzen Wände tapeziere mit und dann so rote Fädenspanne von, keine Ahnung, vom einen zum anderen Punkt und so. Mit all den Dingen, die in meinem Buch vorkommen sollen. Und für jedes Buch soll es eine neue Höhle geben. Ein Höhlensystem meines Opus. Sowas fände ich.
Ich glaube, super. Das ist wirklich, ich bin total froh, dass du das noch erzählt hast, weil das, glaube ich, wirklich eine der schönsten Sachen ist, die ich im Zusammenhang mit dem Schreiben je gehört habe. Eines der schönsten Bilder. Und ich wünschte auch wirklich, dass die anderen, die uns zuhören, dass sie dich hätten sehen können jetzt eben, weil du hast echt ganz oft so ein, du hast oft ein Leuchten in deinen Augen, aber eben.
wenn ich von meinen Höhlen spreche.
Wenn du von deinen Höhlen sprichst, das ist wirklich das ist ganz, ganz toll. Und ich kann es genau verstehen. Und ich muss sagen, also der Hauptgrund, das ist der eine große Luxus, den ich mir wirklich erlaube, ist, dass ich mir bei der Bürosuche von Anfang an, auch wenn es zwischenzeitlich schwierig war und ich deshalb auch zwischenzeitlich jahrelang gar kein Büro hatte, ich wollte halt immer einen eigenen Raum haben, um irgendwie so ein bisschen so eine Höhle simulieren zu können.
Du hast da auch eine super Höhle.
Aber eigentlich müsste man sich noch mehr da so rein graben. Ist ja auch so lustig, weil ich finde, es ist interessant. Ich finde es toll, dass du das jetzt, weil oft hat dieses Sprechen über den Plot hat so was Metaphorisches. Also so diese drei Akte werden ja auch oft auch so wie Räume beschrieben und dann ist so von der Rede, ist die Rede von der Schwelle vom ersten zum zweiten Akt oder wir beide haben uns besitzen das gleiche Plotentwicklungshandbuch, wo vorne glaube ich die Golden Gate Brücke drauf ist.
Ja.
Und wo so das so visualisiert wird, als der Plot ist so der, das, was an so Pfeilern hängt und so weiter. Ich finde aber eigentlich dieses Bild, dass der Plot so das ist, wo man sich so wie so ein Maulwurf irgendwie auch ja. rein, ist jetzt wieder ein total schiefes Bild, aber eigentlich gefällt es mir viel besser als dieses, gefällt mir viel besser das Buch nicht als eine diffizile, aufgerichtete Statik, sondern mehr als ein Gang, den man in einen Wust von Sachen reingräbt, irgendwie zu begreifen.
Und findest du es nicht auch manchmal beglückend, wobei beim Thema Plotten von Beglückung bei dir ja offensichtlich keine Rede sein kann, aber manchmal, wenn man so an so einen Punkt kommt, wo man ihn so zu packen kriegt und alles irgendwie Sinn ergibt. Weißt du, was ich meine? Also wenn man so ja, vor sich hin schreibt und plötzlich platzt so ein Knoten und man weiß, wie man die ganzen Fäden, die man so in die Luft geschmissen hat, wie man die so mit einer Hand plötzlich alle zusammen auffangen kann und das geht
total,
auch. Ist das
total,
nicht überhaupt das Allerbeste? Ich würde sagen, gleich nach fertig sein und das gut finden, ist das der schönste Moment beim Schreiben.
Da gebe ich dir total recht, aber ich finde es auch bemerkenswert, dass du das, also ich würde halt auch sagen, dass dieser Moment aber beim Schreiben entsteht und
naja,
ich habe nicht genau das Gefühl, dass er beim Plotten entsteht, genau.
Nee, der entsteht beim Schreiben, naja, weil man ja in der Regel auch nicht so alles bis ins kleinste Detail, also man fängt so an zu plotten und dann nach hinten raus weiß man, müssen sich noch ein paar Dinge ergeben oder man biegt halt doch nochmal irgendwie anders ab, als man vorher gedacht hat.
Total. Also das ist auch eine Sache, über die wir in diesen Plotentwicklungsseminaren oft sprechen. Also ich finde es halt ganz wichtig, gerade wenn es so eine Entwicklung von einer Figur oder tatsächlich sowas, eine Handlung geben soll. Ich finde es irgendwie wichtig, sich so sehr klar zu sein über das, was in diesen Drehbuchseminaren oft das erste Bild genannt wird. Also worüber wir jetzt so viel gesprochen haben, die Atmosphäre, bla bla bla. Und man muss sich halt so über das letzte Bild, wo alle am Ende oder die Hauptfiguren am Ende sein sollen und wie es da aussehen sollen, wie sich diese Welt anfühlt, muss man sich, glaube ich, im Klaren sein. Aber man kommt auch von A nach B, wenn man dann sozusagen möglichst viel am Anfang ja so Sachen pflanzt und einfach so möglichst viel sich selber anbietet sozusagen. Und was man dann am Ende nicht braucht, da kann man immer noch überlegen, ob man das wieder rausnimmt. Aber das, du hast genau recht, wenn man genug Sachen gefunden hat auf dem Weg, die einen selber interessieren, dann entsteht wirklich auf fast wunderbare Art und Weise immer wieder dieser Moment, wo dann Dinge plötzlich zusammenpassen, die man so gar nicht hätte planen können.
Das hast du schön gesagt und ich möchte, dass alle, die diesen Podcast hören, Plot-Seminare bei Till Reiter buchen, beim Autoren.
In Wahrheit habe ich eben... Ich habe wirklich auf klassische, einen Mann in einer Konferenz auf klassische Weise eigentlich nur das, was du gerade vorher gesagt hast, nochmal etwas salbungsvoller von mir gegeben.
Ja, aber wie schön du das gemacht hast. Siehst du, und ich habe doch...
Nicht so schön, wie deine Augen geleuchtet haben, als du von der Höhle gesprochen hast. Ich möchte jetzt auch so eine zaubernd. Höhle.
Gut, wir werden einen Ort finden für unsere Höhlensysteme und bis dahin müssen wir halt so weitermachen in unserem prekären
Schriftsteller-Dasein. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Unbedingt.
Ich bin total gespannt, worüber wir dann sprechen werden.
Ich auch.
Bis nächstes Mal.
Tschüss.